die Analyse ist, Journalistinnen und Journalisten sind faul. Die schreiben natürlich die einfache Geschichte. Die schreiben die Geschichte, wer ist vorne, wer ist hinten in den Umfragen. Was hat er jetzt gerade gemacht? Was hat er gesagt? Wen hat er ins Oval Office eingeladen? Hier sind die Bilder mit Emmanuel Macron. Und währenddessen, wenn wir eben auf der Topline rumsurfen, fangen die halt eben an, den Regierungsapparat umzubauen. Jetzt kann man auch da wieder das Argument machen. Ist die amerikanische Regierung vielleicht auch aufgebläht? Ist sie vielleicht auch ineffizient? Mit Sicherheit, ne? Aber muss man jetzt wirklich komplett einmal alles auf den Kopf stellen und rausreißen? Das ist ja die Elon Musk Herangehensweise. Du kennst dieses Spiel und die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich auch dieser Holzblock, ne? Und du musst immer wieder einen Block rausziehen, bis der Turm umfällt, Jenga, ne? Das, fand ich, ist die beste Analogie für die Herangehensweise von Elon Musk.
Heutiger Gast ist Julius van der Laar und er ist, und wenn man das mal ganz oberflächlich beschreiben möchte, USA-Experte. Aber er ist eigentlich auch Kampagnenberater und Strategieberater. Er kennt sich also aus in der Politik der USA, aber auch in der Politik Deutschlands und Europas. Warum kennt er sich so gut aus in den USA? 2007 und 2008 hat er für Barack Obama im Präsidentschaftswahlkampf gearbeitet und 2012 leitete er den Bereich Wählermobilisierung für Barack Obama im wahlentscheidenden Schlüsselstaat Ohio. Also er ist mehr als ein Experte, er ist sogar jemand, der an vorderster Front der Demokratie mitgekämpft hat. Das macht ihn zu einem ausgesprochen gewieften Gesprächspartner, auch wenn es darum geht, was eigentlich hier gerade bei den Bundestagswahlen passiert ist. Wir haben uns darüber unterhalten, ob es einen Einfluss der US-Regierung auf die Bundestagswahl 2025 in Deutschland gab. Wir sprachen darüber, welchen Einfluss überhaupt die US-Politik jetzt auf die Zukunft Deutschlands, aber auch Europas hat. Und ich wollte von ihm wissen, was können wir aus den Geschehnissen in den USA, also um Donald Trump und seine beratenden Personen, für Deutschland lernen. Und am Ende, ich verspreche es euch, ist Julius sogar ein Optimist. Und ich finde, ein bisschen Optimismus ist wichtig in Zeiten wie diesen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Ich bin schlauer geworden dadurch und ich hoffe, ihr werdet es auch. Ständig frage ich mich Dinge. Tag ein, Tag aus. Und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Ich will durch diese Gespräche schlauer werden, zusammen mit euch. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Kann Friedrich Merz verhindern, was gerade in den USA passiert, nämlich, dass extrem rechte Kräfte in der Lage sind, einen Regierungsapparat von innen auszuhöhlen? Das und vieles andere wollte ich diese Woche von Julius van der Laar wissen.
Redaktionsschluss, 26.02.2025, 16 Uhr.
Du wolltest gerade von mir wissen, wie ich die Wahl verbracht habe und tatsächlich habe...
Genau, wie war es? Hattest du iPad, Fernseher an, noch einen zweiten Screen, Handy auf X gescrollt? Wie war es für dich?
Also es war eine Kombination aus wie 1933 mein SPD-Großvater die Wahl beobachtet hat, nämlich mit Würstchen und Kartoffelsalat in Berlin. Das war
selber gemacht?
Nee, das so weit geht's dann durch. Aber
mit Mayonnaise oder ohne?
Ich habe angeboten, weil wir Besuch hatten, verschiedene Varianten.
Und, du hast eine Election Party gemacht,
genau.
Eine
Watch-Party. Sehr schön. Würstchen, Kartoffelsalat und dazu Brause.
Wenn ich jetzt Markus Söder wäre, müsste ich natürlich fragen, bei dir vermutlich im Prenzlauer Berg, gab es auch die veganen Würstchen?
Es gab nur vegane Würstchen.
Es gab nur vegane Würstchen. Sehr schön. Die Koalition zwischen dir und Markus ist hiermit auch ausgeschlossen.
Ja, definitiv. Und es liegt nicht nur an den veganen Würstchen. Obwohl ich ganz ehrlich, Nee, die Wahrheit ist, es gab nur vegane Würstchen und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin dann heimlich in die Küche gegangen, habe das restwarme Wasser genutzt, um mir zwei Eberswalder nochmal warm zu machen und habe sie dann wie so ein Verbrecher in der Küche, habe ich sie dann so gegessen, ganz schnell überm Herd.
Sehr schön, sehr schön. Noch ein bisschen Bacon über alles einmal drüber gemacht, sehr gut.
Fürs Gefühl. Wir beide lachen. Ja. Eigentlich gibt es nicht viel zu lachen bei dieser Wahl. Ich meine, das Beruhigende an dem Wahlergebnis ist, Stand heute, dass die Koalitionsverhandlungen vermutlich leichter werden, als man ursprünglich angenommen hat. Das ist das einzige Beruhigende an dieser Wahl. Was aber verunsichernd ist und was ich mich wirklich um 18 Uhr, Punkt 18 Uhr gefragt habe und auch dabei an dich gedacht habe, ist fast 21% AfD. Und wie würdest du sagen, wie groß ist der Einfluss von Elon Musk auf dieses Wahlergebnis gewesen? Hat er überhaupt eine Rolle gespielt oder hätte die AfD das auch ohne ihn geschafft?
Ja, ich meine, Counterfactuals, wir wissen es natürlich nicht, ob sie es auch ohne ihn geschafft hätten. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es geholfen hat. Das sagt mir zumindest mein Bauchgefühl. Ich kann es mit keinem einzigen Datenpunkt untermauern. Aber wenn eben der Mann, der nonstop in den amerikanischen, natürlich auch in den globalen Medien präsent ist, auf deinen Parteitag kommt und dort per Videozuschaltung spricht, natürlich auch eine klare Wahlempfehlung ausgibt, wenn er das Ex-Town Hall mit Alice Weidel macht, wo natürlich auch Wochen vor der Wahl, aber trotzdem auch einmal die komplette Bundespresse drüber berichtet. Nee, ich glaube schon, dass das natürlich auch einen Effekt hat, dass vielleicht der ein oder andere gesagt hat, ich bin noch unentschlossen, kann ich wirklich dort mein Kreuz machen, will ich wirklich dort mein Kreuz machen, dass das dann eben auch die sogenannte Permission Structure ist, also eine Erlaubnisstruktur, die moralische Lizenzierung quasi, dass wenn der das sagt, naja, da muss ja schon auch irgendwo was dahinter sein. Ich sage nicht, dass irgendjemand irgendwie blind Elon Musk hinterherläuft, aber es kann ein Faktor von vielen sein, der dann schlussendlich auch dazu geführt hat, dass die AfD eben auch diese Stimmen bekommen hat.
Was glaubst du, ist der Grund für Elon Musk, dass er die AfD unterstützt und nicht die CDU? Weil programmatisch sind die beiden ja gar nicht so weit auseinander. Das hat ja Elise Weidel auch in der Elefantenrunde häufiger betont, dass die CDU ja einfach das Programm abgeschrieben habe. Warum entscheidet sich Musk dann für so eine radikale Position?
Da würde ich einen Ticken Pushback machen. Ich glaube schon, dass da noch ein signifikanter Unterschied ist zwischen der CDU und der AfD und auch im Programm her. Aber um einfach der Prämisse der Frage zu folgen. Ich glaube schon, dass Elon Musk ja mehrere Motivationen dahinter unterstellt werden können. Nehmen wir einmal die offensichtliche, dass er und Trump natürlich sagen, wir können deutlich besser und effektiver verhandeln, wenn wir nicht mit einem Block verhandeln müssen, sondern wenn wir uns einzelne Staaten rauspicken können. Also global gesehen, wie ist die Verhandlungsposition von Donald Trump einfacher? Naja, wenn er einen Vertrag mit Frankreich abschließt, einen Vertrag mit Deutschland abschließt, einen mit Polen und so weiter, als wenn er mit der kompletten EU gemeinsam verhandeln müsste. Und eine gestärkte AfD macht, wie gesagt, eben halt auch Koalitionsbildung schwerer. Wie gesagt, wir sind gerade noch drum rumgeschrammt, ein Dreierbündnis eingehen zu müssen. Aber die Vorstellung, die AfD hätte womöglich sogar gewonnen. Ja, oder eben er unterstützt Marine Le Pen in Frankreich. Und dort haben wir eben dann auch eine rechtsnationalistische Regierung. Ja, andere Bundesländer beziehungsweise dann eben auch europäische Staaten auch. Das macht es natürlich schwerer, gemeinsam dann eben auch als Block mit den Amerikanern zu verhandeln, Zollabkommen abzuschließen, all diese Aspekte. Punkt eins, Punkt zwei. Und das ist jetzt natürlich der zynische Aspekt. Aber vielleicht war es auch einfach eine Lead-Generierungsmaschine aus einer Online-Marketing-Perspektive für Elon Musk. Du hast gesehen, wie die Sales von Tesla eingebrochen sind in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht hat er auch einfach gesagt, naja, wenn ich mich klar positioniere, vielleicht ist dort eben auch ein Pocket von AfD-Wählern, den ich allen noch Teslas verkaufen kann. Warum? Na, in den letzten Jahren hat wahrscheinlich jeder, der irgendwie progressiv ist, schon einen Tesla gekauft und ein E-Auto haben wollte und sich's auch leisten konnte. Jetzt ist dort eben noch unheimliches Potenzial von all den AfD-Wählern, die sagen, ich will eben auch zeigen, dass ich quasi mager bin oder dass ich zumindest auch irgendwo genau diese Ideologie unterstütze. Dementsprechend möchte ich mir jetzt vielleicht auch einen hellblauen Cybertruck eben in meinen Carport stellen. Und vielleicht hat er auch einfach gesagt, dort ist eben eine Zielgruppe, die ich sehr, sehr gut erreichen kann. Ich habe eine Studie gesehen, die gezeigt hat, dass Tesla $56 in Marketingkosten je verkauften Tesla hat. Das heißt, Elon Musk ist die einzige Marketingmaschine dahinter. Und wie gesagt, das wäre so der Hot-Take, der natürlich auch nicht überprüfbar ist.
Aber das ist ein ziemlich cooler Hot-Take, weil ich meine, wie smart ist es bitte? Die Wahrheit ist, dass die progressive Zielgruppe definitiv die kleinere Zielgruppe ist.
Ja, und vor allem, wie gesagt, ausmobilisiert ist. Ne? Die haben alle einen Tesla, wie gesagt, schon gekauft und geben ihn jetzt, wie gesagt, wenn sie irgendwie aus dem Leasingvertrag rauskommen, auch irgendwie zurück, zumindest einige meiner Freunde. Dementsprechend wäre das zumindest die Erklärung.
Mit Ausnahme von Großbritannien, wie erklärst du dir, dass die USA, dass Elon Musk, Donald Trump darüber hinwegsehen können, dass eigentlich die rechten Kräfte, die rechtskonservativen Kräfte in Europa einen starken Anti-Amerikanismus in ihrem Wahlprogramm oft fahren, also in Frankreich, in Deutschland, in Italien. Wie sehen die darüber hinweg, dass eigentlich deren Verbündete gar nicht deren Verbündete sein wollen?
Thilo, du musst mir helfen, ich habe die Frage nicht verstanden.
Die Frage ist, die AfD ist jetzt nicht bekannt dafür, dass es die große Atlantikbrücken-Fan sind.
Ja.
Die sind eher die Feinde der USA. Diesen Imperialismus, diesen Globalismus, wollen sie bekämpfen. Jetzt aber plötzlich wollen sie, dass Elon Musk auf dem Parteitag eine Rede hält und sie sind große Fans. Also wie erklärst du dir diesen Wandel?
Na gut, ich glaube auch nicht, dass Donald Trump sich beworben hätte, um Vorsitzender der Atlantikbrücke zu werden, gemeinsam mit Friedrich Merz damals. Ne? Also dementsprechend, jetzt kann man über Trump und Nationalismus und America First und Protektionismus, irgendwie kann man lange drüber sinnieren, ist es wirklich ein purer Protektionismus oder ist es, wie gesagt, was Getriebenes vom Dealmaking, von der tiefen Ungerechtheit, die er dort irgendwie spürt und sagt, die Europäer ziehen uns über den Tisch. Das sind alles unterschiedliche mögliche Aspekte, aber ich glaube, dass Donald Trump einfach relativ transaktional rangeht und sagt eben, wo ist für uns eine Upside? Wo kann ich es eben auch quasi als Sieg verkaufen? Und dann gibt es noch die andere Variante, die ich in den letzten Wochen immer wieder gehört habe, auch von Claudia Major unter anderem, die gesagt hat, naja, warum positionieren sich die Amerikaner so, wie sie sich positionieren mit dem Ukraine-Konflikt und natürlich jetzt auch mit einer schnellen Friedensfindung? Das Argument, finde ich, ist zumindest durchaus schlüssig. Die größte Sorge, vor allem eben auch von konservativen Hawks, also von denjenigen, die gerne auch Säbelrasseln betreiben in der Republikanischen Partei, ist natürlich, dass sich irgendwo China und Russland verbünden. Und jetzt eben dort reinzukrätschen und zu sagen, das lassen wir auf keinen Fall zu. China, natürlich der große geopolitische Antagonist der Amerikaner. Wir lassen auf keinen Fall diesen Schulterschluss zu und dementsprechend versuchen wir jetzt eben diesen Deal mit Russland zu machen, um dem eben auch vorzubeugen. Das klingt zumindest so pragmatisch und auch krud, das klingt auch irgendwo plausibel. Mhm. Die Ukraine und natürlich auch wir zahlen einen immensen Preis dafür. Ein Preis, den wir aber natürlich auch irgendwo mit einkalkuliert haben, weil wir halt eben auch in den letzten Jahrzehnten nicht ansatzweise genug gemacht haben, um uns selber auch absichern zu können.
Machen wir eigentlich einen großen Fehler, indem wir mit so einer gewissen Angsterfüllung auf diese Bündnisse, die gerade entstehen, blicken? Also Putin und USA und damit eben irgendwie auch China. Das ist doch, gibt es irgendein Momentum, irgendeine Situation, wo man sagen kann, naja, irgendwie ist es doch auch ganz gut, was die machen. Also die können ja nicht nur wahnsinnig handeln. Also weil die Argumentation aus Deutschland besonders und auch aus deutschen Medien heraus ist ja immer, die sind alle wahnsinnig. Die drehen alle völlig am Rad. Aber das kann doch eigentlich nicht sein.
Na gut, wenn ich jetzt die Gegenhaltung einnehmen würde, würde ich sagen, die handeln doch nur aus ihren eigenen Interessen raus. Also nochmal, warum sollte ein durchschnittlicher amerikanischer Steuerzahler dafür sein, dass Milliarden und Milliarden irgendwo in Europa und in der Ukraine versenkt werden? Klar, um irgendwie die Weltorder irgendwie auch weiterhin herstellen zu können. Aber warum sollen wir das bezahlen, wenn Deutschland eins der wohlhabendsten Länder ist überhaupt? Warum bezahlen die eben nicht die Zeche für all die Rüstungsausgaben? Und das schon seit quasi 50 Jahren. Also das ist durchaus ein legitimer Punkt. Das können wir jetzt eben von 30.000 Fuß oben einmal runterschauen und sagen, Europa hat sich ja auch ganz gut aus Perspektive der Amerikaner entwickelt. Die Bündnisse, Export ist natürlich auch was, was durchaus positiv ist. Aber schlussendlich ist es natürlich ein Argument und auch ein kommunikatives Argument, das Donald Trump macht, wo er sagt, ich bin anders. Ich bin eben America first. Und ich glaube, damit müssen wir uns jetzt zumindest für diese 3,5 Jahre, die er noch im Amt ist, abfinden. Aber womöglich eben auch danach davon ausgehen, dass es so weitergehen könnte, wenn er entweder nochmal wiedergewählt wird und es eine Verfassungsänderung gibt. Es gibt dort einige Gruppen, die das wirklich auch anstrengen, um die Verfassung so auslegen zu lassen, dass eben das 22nd Amendment, das eigentlich besagt, du hast nur 2 Amtszeiten, dass man sagt, ja, aber die reden von konsekutiven Amtszeiten. Dementsprechend, da eine Unterbrechung zwischen der ersten und der zweiten Amtszeit da ist, darf er jetzt eben noch mal 4 Jahre dranhängen. Bin sicher, dass es dort Gesetzesvorschläge geben wird, die vielleicht keine 2/3-Mehrheit bekommen, aber die zumindest eben vor den Supreme Court kommen. Und dort wissen wir alle, dass Trump zumindest relativ gut aufgestellt ist im Supreme Court.
Das ist, glaube ich, diese Third-Term-Bewegung, die jetzt auch auf diesem konservativen Kongress, der gerade letzte Woche stattgefunden hat, sehr viel dafür
geworben hat. Third-Term-Project, kann man googeln, ja. Ja, mit Trump, und für diejenigen, die das Bild noch nicht gesehen haben, aber es ist quasi Trump als Cäsar. Also die KI ist dort einmal drüber gelaufen und hat irgendwie ein Mashup gemacht von Julius Cäsar und Donald Trump, und das ist das Logo des Third Term Projects.
Kurze Frage an unsere Historiker und Historikerinnen der Hörer. Ich meine, Cäsar wurde doch abgemurkst für seinen Machthunger, oder? Es ist jetzt nicht die schlauste Entscheidung, Cäsar als Vorbild zu nehmen, oder?
Auch du, mein Sohn Brutus. Ja, vielleicht kommt dann J.D. Vance mit dem Dolch in der Hand.
Man hat das Gefühl, der Dolch wird schon geschärft durch J.D. Vance. Diese Politik, die ja auf der ganzen Welt gerade um sich greift, die so die Nation wieder in den Mittelpunkt steht, glaubst du, das ist eine Phase, oder ist es jetzt sozusagen ein 25, 20 Jahre, 15 Jahre nationaler Winter, der da auf uns zukommt?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Ich hätte so gehofft, ich erinnere mich auch beim letzten Gespräch, was wir beide geführt haben, da musstest du ständig von mir so diese spekulativen Fragen beantworten, in der Hoffnung, du hast endlich eine Antwort für mich darauf.
Thilo, ich wünschte, ich wäre irgendwie so ein intellektuelles Mastermind. Ich bin Kampagnen- und Strategieberater. Ich schaue, wie gewinnen wir die nächste Wahl oder die nächste Kampagne. Ich sitze leider nicht im Elfenbeinturm und mache mir die ganz großen Gedanken. Aber ich würde argumentieren, dass es natürlich der zwingende Backlash ist, der jetzt gerade eben auch stattfindet. Ich meine, wir sehen ja immer wieder, vor allem eben in der amerikanischen Politik, die Pendelbewegung. Wir haben George W. Bush, ne? Der Hillbilly aus Texas, gut, dass er irgendwie Ivy League educated war, lassen wir erstmal dahingestellt, aber dann kommt eben der Intellektuelle, Barack Obama. Danach kommt eben wieder der Backlash mit Donald Trump, und genauso können wir es natürlich auch geopolitisch sehen, ne? Du hast dann eben auch einen Obama, der die Hände wieder ausstreckt und sagt, wir mischen uns auch wieder ein. Naja, dann kommt eben Trump und macht wieder den Rückzug. Dann kommt wieder Joe Biden und geht wieder raus in die Welt und sagt eben, wir kümmern uns, ne, mit USAID, nehmen das Budget nach oben. Natürlich auch mit Covid versuchen wir weiterhin Partnerschaften zu knüpfen, und dann natürlich auch in der Ukraine, wo Joe Biden quasi die NATO aus dem von Emmanuel Macron ausgerufenen Hirntod dann eben auch wieder aufgeweckt hat und gesagt hat, wir müssen das Ganze jetzt auch reanimieren. Das wäre ohne die Amerikaner so niemals stattgefunden. Und ich glaube, jetzt sehen wir eben wieder die Pendelbewegung, die zurückschwingt.
Wir bereiten gerade eine große Recherche vor über die USA und wie sich dieses Land gerade verändert. Und eine Frage an dich, auch Teil dieser Recherche schon.
Willst du wieder einen Trip machen?
Ja, ja. Darum geht's, genau. Also, weil es ist einfach zu krass. Wir haben so eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns wirklich täglich, ich habe noch nie für eine Recherche so viele Links in eine Gruppe reingepostet, weil ich glaube, vor einer Woche gab es einen Aufruf von Anonymous zu einer Untergruppe von Anonymous, die zum Bürgerkrieg aufruft, weil so kann es ja auch nicht weitergehen. Also, es ist absolut, dieses Land ist Delulu, wie man, glaube ich, jetzt sagt. Und aus journalistischer Sicht total
Google
spannend.
Chrome hat 867 offene Tabs, und er muss sie noch alle lesen. Helft ihm. Ja.
So ungefähr. Und es ist aus journalistischer Sicht, es ist fast pervers zu sagen, wie aufregend das ist, was dort passiert. Also wie aufregend ist es bitte, dass ich schnell mein Visum beantrage, weil ich das Gefühl habe, mein Journalistenvisum könnte revoked werden und ich kann nicht mehr einreisen. Also so, wir reden hier von den USA und nicht von Nordkorea.
Ich gebe dir absolut recht, und das ist ja aber auch Teil der Strategie, was du gerade beschreibst, ne? Also Steve Bannon, Muzzle Speed, Flooding the Zone, also Muzzle Speed ist ja übersetzt die Geschwindigkeit, die die Kugel durch die Mündung des Laufs kommt, ne? Das ist Muzzle Speed, und er sagt halt eben, wir müssen noch schneller werden, wir müssen den Apparat noch weiter überfordern, wir müssen vor allem die Medien auch überfordern, und die Strategie dahinter ist simpel, die Analyse ist, Journalistinnen und Journalisten sind faul. Die schreiben natürlich die einfache Geschichte. Die schreiben die Geschichte, wer ist vorne, wer ist hinten in den Umfragen. Was hat er jetzt gerade gemacht? Was hat er gesagt? Wen hat er ins Oval Office eingeladen? Hier sind die Bilder mit Emmanuel Macron. Und währenddessen, wenn wir eben auf der Topline rumsurfen, fangen die halt eben an, den Regierungsapparat umzubauen. Jetzt kann man auch da wieder das Argument machen. Ist die amerikanische Regierung vielleicht auch aufgebläht? Ist sie vielleicht auch ineffizient? Mit Sicherheit, ne? Aber muss man jetzt wirklich komplett einmal alles auf den Kopf stellen und rausreißen? Das ist ja die Elon Musk Herangehensweise. Du kennst dieses Spiel, und die Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich auch, dieser Holzblock, ne? Und du musst immer wieder einen Block rausziehen, Jenga. Bis der Turm umfällt. Jenga, ne? Das, fand ich, ist die beste Analogie für die Herangehensweise von Elon Musk. Der hat auch gesagt, ne, wir müssen hier irgendwo was einsparen. Und so wie der eine Rakete baut, ist auch im Endeffekt Jenga. Der zieht immer irgendwo noch irgendein Teil raus, bis das Ding halt explodiert. Und dann sagt er, jetzt haben wir eins zu viel rausgezogen, steckt's wieder rein. Und ich glaube, das ist dieselbe Herangehensweise gerade mit dem amerikanischen Staat. Zu sagen, wir schauen einfach mal, was wir hier rausziehen können und ob es dann immer noch funktioniert. Die Problematik dahinter ist natürlich, SpaceX hat halt irgendwo Shareholders und natürlich auch ein Businessinteresse und der Staat hat halt in erster Linie zu funktionieren, weil sonst eben auch die Stimmung im Land kippt. Wenn keine Social Security Checks mehr geschrieben werden, dann haben wir ein Problem. Wenn USAID eben sich nicht mehr darum kümmert, dass in der Welt auch weiterhin irgendwo grundsätzliche Infrastruktur im globalen Süden existiert, dann kippt dort die Stimmung und vor allem Russland und China kann halt dort massiv auch den eigenen Fußabdruck ausbauen. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die kurzfristig natürlich gut sind für Presse und zu zeigen, wir haben hier wieder ein paar Millionen, Milliarden eingespart. Aber langfristig macht es natürlich große Probleme.
Erstaunlicherweise ist diese Strategie von medialer Überforderung und von noch jeden Tag x Geschichten zu produzieren, dass irgendwie keiner mehr richtig weiß, was gerade passiert, eine Strategie ist, die wir auch schon in unserem Film über Rechtsextremismus in Deutschland hatten. Also Götz Kubitschek, ein rechter Vordenker in Deutschland, hat exakt auch das als Strategie genannt. Wir müssen einfach ganz viele Nachrichten produzieren, bis irgendwann alles untergeht. Und die AfD kopiert das ja so ein bisschen. Also sie machen einen Hot Take, einen unangenehmen, oft menschenfeindlichen und im Hintergrund passieren ganz viele andere kleine Dinge, die stattfinden. Glaubst du, dass die AfD in der Strategie Dinge übernehmen wird in Zukunft aus diesem Wahlkampf und aus dieser Umsetzung dieser Politik in den USA?
Naja, zumindest kann man sagen, dass der Architekt dahinter, Steve Bannon, wie gesagt, Chefberater von Trump 2016 im Wahlkampf, immer noch, nachdem er dann aus dem Gefängnis wieder rausgekommen ist, eine Rolle gespielt hat, auch in diesem Wahlkampf und wie gesagt, eine starke Stimme innerhalb der konservativen Bewegung, ja schon gesagt hat, dass sein Ziel ist, sein erklärtes Ziel, nicht nur in den Vereinigten Staaten die Konservativen und vor allem auch die Rechtspopulisten zu stärken, sondern das auch in Europa zu machen. Er hat ja auch hier mehrere Kongresse gemacht, natürlich auch in Ungarn, wo sich immer wieder Leute getroffen haben. Ich bilde mir ein, ich habe es jetzt gerade nicht parat, dass es auch einen Kongress in Italien gab, wo auch viele Leute hingereist sind. Das heißt, ich glaube schon, dass das ein Exportschlager sein soll von der Trump-Bubble, von der MAGA-Bubble, weil die sich eben auch damit versprechen, eben auch Verbündete überall auf der Welt zu stärken, die dann möglicherweise eben auch helfen, dabei amerikanische Interessen umzusetzen.
Was glaubst du, ist das Reizvolle an einer Person wie Steve Bannon, dass wenn der in Italien einen Kongress macht, dass man da hinfährt, sich das anhört? Was ist seine Fähigkeit? Wie verführt er?
Ich glaube, der Reiz des Erfolges ist natürlich immer gegeben. Ich meine, wenn wir zurückblicken auf 2016 und wir könnten wahrscheinlich jetzt eine Umfrage machen, wer hat am Anfang wirklich gedacht, dass Donald Trump auch nur die leiseste Chance hätte, gewinnen zu können? Wenn wahrscheinlich jetzt eine Handvoll Leute die Hand heben oder nicken und sagen, ich wusste das immer schon. Aber ich glaube, die meisten von uns haben gesagt, zumindest am Anfang der Kampagne, dass es relativ aussichtslos ist, dass es ein Marketing-Stunt ist von Donald Trump. Jetzt kommt eben Steve Bannon und zieht mit einer Klarheit die MAGA-Message durch und etabliert die und schafft es nicht nur eben einen Kandidaten zu formieren, der dann eben auch Präsident wird, sondern im Endeffekt eine komplette Bewegung auszulösen, die sogar stärker ist als die eigentliche Partei, für die der Kandidat kandidiert. Ich würde ja argumentieren, die Republikanische Partei gibt es so gar nicht mehr. Es ist das MAGA-Movement, das eben auch bleibt. Und jetzt, glaube ich, ist die große Frage, entweder Donald Trump kann sich nochmal durchsetzen und ich weiß, wie das klingt, wenn ich das hier formuliere, dass er nochmal 4 Jahre bekommt. Oder aber sie müssen halt eben auch einen Nachfolger finden, der ähnlich effektiv ist. Aber ich glaube, jedes Mal, wenn du sagen kannst, ich kann hier irgendwas von dem Magic-Feenstaub irgendwie auch abbekommen, es fällt mir gerade schwer, irgendwie Feenstaub mit Steve Bannon in Einklang zu bringen. Ja. Aber natürlich ist das interessant. Und ich habe natürlich auch Dokus über Steve Bannon angeschaut, weil ich eben auch sehen wollte, was ist das für ein Typ? Und er hat ja wirklich auch einen schillernden Lebenslauf. Kommt aus einer konservativen Familie, religiös geprägt, ist auf eine Prep-School gegangen, war in Hollywood, war Banker. Ne? Der hat ja auch schon einige Leben gelebt. Und wie gesagt, hat es halt eben geschafft, genau diesen Narrativ zu etablieren und Donald Trump wie eine Trägerrakete aufzumunitionieren und dem halt genau diese Botschaften auch an die Hand zu geben.
Haben wir einen Steve Bannon in Deutschland? Also ich kann mich erinnern, dass die AfD diesen jungen Mann hatte, der diese TikTok- und Instagram-Strategie durchdacht und durchgeführt hat, aber der ist, glaube ich, auch raus. Der arbeitet nicht mehr für die AfD. Aber gibt es so einen Steve Bannon?
Ich glaube, es ist die eine Sache, ist eben auf der Maßnahmenebene zu verstehen, wie Medien funktionieren, wie unterschiedliche Kanäle funktionieren, eine Strategie, eine Podcast-Strategie aufzusetzen oder eben auch so ein Unterstützernetzwerk aufzubauen. Das ist Teil Organisation und Teil eben auch tiefes Know-how über die Mechanismen. Das andere ist halt so, man nennt es im Amerikanischen der Message Maven. Obama hatte David Axelrod. Das war der Chief Strategist, der für die Botschaft verantwortlich war. Der war derjenige, der Yes We Can, Hope and Change, der die Positionierung einmal durchgezogen hat, der die großen Reden geschrieben hat. Ich könnte jetzt anfangen zu zitieren, machen wir jetzt nicht. Ne? Aber ich glaube, das ist nochmal was anderes. So, das ist im Endeffekt der intellektuelle Unterbau von so einer Kampagne. Und so kenne ich im Endeffekt niemanden, zumindest nicht hier in Deutschland, der so prominent auftritt und auch noch draußen hin auftritt, wie das eben auch Steve Bannon tut.
Ich will nur ganz kurz auf Patreon hinweisen, denn Patreon macht uns möglich, diesen Podcast zu betreiben, weil ihr ihn nicht nur finanziell, sondern auch intellektuell unterstützt. Auf Patreon treten wir, auch ich, oft mit euch in Diskussion, in die Debatte, um zu klären, welche Themen wollen wir in der nächsten Woche machen. Und eure finanzielle Unterstützung ist besonders in Zeiten wie diesen wichtig, in denen die Weltwirtschaftskrise auch dafür sorgt, dass Werbekunden abspringen und dass Werbekunden keine Kohle mehr haben, um Podcasts mit journalistischem Inhalt zu unterstützen. Das ist ein bisschen needy, das weiß ich, das Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich diese Patreon-Ankündigung mache, aber es ist egal, weil es ist total wichtig, dass ich finde, dass es unabhängigen Journalismus gibt. Und ihr fragt euch natürlich, warum soll ich 3,50 beziehungsweise ich glaube 3 Euro oder 5 Euro, das sind diese zwei Tarife, die es gibt, warum soll ich das machen? Ihr bekommt dafür natürlich auch was. Ihr bekommt eben die Möglichkeit des direkten Austauschs. Ihr bekommt jede Woche eine Themenkonferenzfolge, in der wir besprechen, was wird das Thema der nächsten Woche sein. Das ist so ein bisschen wie so Presseclub, den es ja, glaube ich, auch auf dem Bayerischen Rundfunk gibt. Und ja, ihr bekommt einen Einblick in unsere Redaktion. Außerdem werden die Folgen, die wir unterwegs aufnehmen, exklusiv auf Patreon als erstes veröffentlicht. Gespräche mit meinem Vater werden dort als erstes veröffentlicht. Und viele andere Dinge, die wir ausprobieren und testen wollen, werden dort in diesem Kanal getestet. Deswegen werdet Mitglied, unterstützt uns auf patreon.com/allesmussraus. Ich sag mal Danke. Wir haben ja gerade, also ganz kurz hast du über Obama gesprochen. Eine Frage, die ich dir auch stellen wollte, unbedingt sogar, ist, sag mal, wo sind denn die Demokraten?
Ja.
Ich habe das Gefühl, es gibt ja gar nichts. Also von die europäische Perspektive, und als Journalist informiere ich mich ja durchaus auch über die USA, aber ich kriege überhaupt nichts mit von den Demokraten.
Ich glaube, es ist nur in Teilen fair, das so zu charakterisieren. Ich glaube, die Demokraten haben gerade einen Baseballschläger über den Kopf gezogen bekommen und sind noch irgendwo dabei, gerade aufzuwachen und haben noch das Eispack auf dem Kopf. Die sind natürlich schon in dem Prozess da drin, die Partei neu aufzustellen, haben einen neuen Party Chair gewählt. Jetzt muss man auch da wieder sagen, welche Rolle spielt wirklich so der Vorsitzende der demokratischen Partei? Nenn mir einen demokratischen Parteivorsitzenden der letzten 10 Jahre, der irgendwie einen Unterschied gemacht hat. Schlussendlich ist es immer der Präsident oder dann auch der Präsidentschaftskandidat, der dann irgendwann die Zügel in die Hand nimmt, die demokratische Partei auch komplett überwandert, aushöhlt und seine eigenen Leute dort installiert. Aber es ist im Moment wirklich so eine Debatte darüber, wie müssen wir uns aufstellen? Und dann kam Rahm Emanuel. Rahm Emanuel war der Chief of Staff von Bill Clinton, später auch von Obama, war dann auch Botschafter, zwischendurch Bürgermeister in Chicago, und Rahm Emanuel ist wahrscheinlich so der härteste Hund, der in der demokratischen Partei rumläuft. Ne? Es war derjenige, der, wie gesagt, massiv Geld eingenommen hat, dem wurden irgendwann mal 2 Finger amputiert, und er ist einfach, wie gesagt, so ein Bluthund. Und der hat gesagt, Herr Orbett in der Washington Post, in der New York Times, eins von beiden geschrieben, ich kann mich nicht erinnern, na, hat ziemlich deutlich gemacht, was er jetzt glaubt, was wichtig ist. Wurde auch kurz darüber nachgedacht, ob er möglicherweise eben auch diesen Posten des Parteivorsitzenden übernimmt, und hat gesagt so, wenn du mit einer Maske rumläufst in der U-Bahn im Moment, so, noch irgendwie Covid nachbluten, oder wenn du eine Yeti-Kappe, ein Yeti-Travel-Mug, also so ein Kaffeebecher von Yeti, kennst du vielleicht, ne?
Das ist so eine Outdoor-Firma, die so
Outdoor-Firma
gemacht tun.
Genau. Tiefkühltruhen, Kaffeebecher, all dieses Zeug. Gemacht für, wie gesagt, so die progressiven Liberalen, die halt am Wochenende gerne irgendwo in die Berge fahren oder
Alter, am Strand. Die Amis sind auch so bescheuert, dass du weißt, wirklich so eine Coffee-Mug für Progressive, das ist einfach, das ist so beknackt.
Es ist perfektes Branding. Aber der sagt halt, wenn du eins von diesen 2 Dingen besitzt, dann hast du in der demokratischen Partei im Endeffekt nichts mehr verloren. Wir müssen komplett eine Rolle rückwärts mit allem, was irgendwie auch nur ansatzweise über woke ist, machen. Und die Demokratische Partei muss sich halt wieder zurückfokussieren auf Bread and Butter Issues. Ne? Also wirklich mal sagen, wie sieht's aus mit den Mieten? Wie sieht's aus mit Cost of Living? Das haben wir komplett übersehen. Wir haben uns über Nischenthemen unterhalten, und eins der wichtigsten Themen in diesem Wahlkampf, zumindest wenn man sich anschaut, was die Zahlen wirklich bewegt hat, war Transgender Issues. Und deshalb kam ja auch Donald Trump sofort mit der Executive Order und hat gesagt, no more men in women's sports. Wie viele Leute hat das betroffen? Ich meine, es waren weniger als 20, die in der NCAA, also in der ersten College-Liga, nach einer Transgender-Operation dann eben auch bei den Frauen mitgespielt haben.
Aber auch ein Nischenthema. Also Trump hat gewonnen mit einem Nischenthema auch am Ende.
Völlig richtig. Aber das stand ja was für was. Ne? Mhm. Und die Demokraten haben halt, wie gesagt, viel zu viel Zeit darüber gesprochen und viel zu wenig halt eben über die Bread and Butter Issues. Und jetzt können wir auch wieder die Rolle rückwärts machen, zurück in den deutschen Bundestagswahlkampf. Ne? Welche Parteien haben gewonnen? Ich würde sagen, es war Alice und Heidi. Ne? Die zwei sind die zwei Wahlgewinner. Alice Weidel und Heidi Reichenecke bei der Linkspartei. Ne? Heidi Reichenecke hat im Endeffekt gemeinsam mit den Silberlocken die Zahlen verdoppelt. Und wenn ich mir die Wahlplakate der Linken anschaue, dann steht halt dort, wir legen uns mit den Reichen an. So klarer positioniert kannst du eigentlich nicht mehr sein. Wir sind gegen rechts, wir legen uns mit den Reichen an. Wir sagen, dass die Mieten zu hoch sind in Berlin und in Köln und in München und in Hamburg und so weiter. So,
ja.
Und ich glaube, das muss natürlich auch irgendwo wieder der Kern der demokratischen Partei sein. Für wen arbeiten wir wirklich und können wir vielleicht auch die Dinge wirklich so benennen, wie die Mehrheit der Leute sie auch wieder sieht? Und da, glaube ich, ist im Moment noch wirklich der Pfadfinder unterwegs, der sucht, was ist der richtige Pfad. Und jetzt zu demonstrieren und zu sagen, USAID, das ist schrecklich, was dort passiert, ist es auch. Aber irgendwann müssen die Demokraten wieder in die Offensive kommen. Und ich glaube, im Moment ist dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen.
Ich finde total interessant, dass du sagst, dass eigentlich die Linke es geschafft hat, also in Deutschland die Partei, es geschafft hat, ein demokratisches Wahlprogramm zu entwickeln und deswegen gewonnen hat. Weil sie im Prinzip sozialdemokratische Punkte vorgelebt hat und die SPD damit auch ein bisschen aus der... Also ich meine, wozu die SPD noch wählen, wenn die Linke ja SPD-iger ist als die SPD selbst?
Ja, und jetzt muss man natürlich auch noch zwei Sachen dazu sagen. Das erste ist, mit 9 Punkten hast du nicht gewonnen. Also,
oder sich natürlich vor dem Exodus gerettet, nennen wir es so.
Absolut. Und die Ironie des Schicksals, das Bündnis Sarah Wagenknecht, sich da erst wegzumachen, vom Acker zu machen, weil sie den Untergang der Linkspartei sehen, ihr eigenes Ding aufzumachen und dann eben nicht reinzukommen, ist schon auch eine gewisse Ironie mit dabei. Aber ich glaube, in der Politik, das Beste, was du machen kannst, ist, sich klar zu positionieren. Du kannst über die AfD sagen, was du willst, aber sie sind klar positioniert. Du kannst über die Linkspartei sagen, was du willst, aber auch die sind klar positioniert. Dasselbe gilt eben auch für Donald Trump. Auch dort eine knüppelharte, klare Positionierung. Du weißt am Ende des Tages, wofür der Mann steht. Und dasselbe gilt auch für Obama damals. Du wusstest, Obama ist der Change-Kandidat. Hillary Clinton ist more of the same. John McCain ist more of the same. Obama war der Einzige, der wirklich glaubwürdig für Change steht. Und dementsprechend, Kontrast ist wahrscheinlich mit das Wichtigste in einer klaren Wahlkampfstrategischen Kommunikation. Und wenn dir das nicht gelingt, wenn die Leute sagen, naja, ich wähle SPD, aber bekomme natürlich auch damit dann die große Koalition zwischen Schwarz-Rot und am Schluss machen die dann doch mit und dann werden auch wieder die Posten geschachert und so weiter. Das ist natürlich nicht ganz so klar aufgestellt wie die Linkspartei und dementsprechend, glaube ich, war halt eben auch das Potenzial da von 9%.
Wenn die Demokraten in den USA jetzt sagen, wir müssen uns gegen dieses, wir haben uns zu sehr mit woken Themen beschäftigt, ist es dann nicht eigentlich auch ein Gewinn für die konservativen und rechtskonservativen Kräfte, wenn so die Demokratische Partei reagiert, wenn das die Reaktion auf die Politik ist, die jetzt in den USA ist?
Ja. Und ich glaube, das ist eins der größten Probleme, mit der ich in der Politik hader. Dass es manchmal halt eben so schwarz-weiß wird. Ne? Dass du sagst, wir müssen halt optimieren auf Gewinn. Weil erst wenn wir gewonnen haben, dann haben wir die Macht. Und wenn wir die Macht haben, dann können wir eben auch die Dinge umsetzen, die für uns und unsere Zielgruppen, unsere Wählerinnen und Wähler eben auch wichtig sind. Und das ist so das Rational, das halt oft auch genannt wird, zu sagen, wir sprechen jetzt eben nicht über Woke-Thema 1, 2 oder 3, weil es uns eben halt in den Umfragen einfach Wählerstimmen kostet. Aber wenn wir dann im Weißen Haus drin sind, dann setzen wir es auch schon um. Und Obama hat immer gesagt so, you can walk and chew gum at the same time. Also du kannst gleichzeitig laufen und noch Kaugummi dabei kauen. Und zumindest müssen wir in der Lage sein, das zu tun. Dementsprechend, das ist natürlich immer der Anspruch. Und ich weiß aber trotzdem auch, wie es natürlich im Eifer des Gefechts ist, wenn du sagst, wenn wir das jetzt hier rausposaunen, naja, dann kriegen wir halt eben die Welle auch auf Social Media oder auch in der Presse einmal um die Ohren gehauen. Und dementsprechend machen wir es jetzt eben auch nicht. Und wir optimieren darauf, wo kriegen wir die meisten Wählerstimmen.
Was ist denn eigentlich deine Erklärung dafür, dass Donald Trump und Elon Musk alles machen dürfen? Dass denen nichts übel genommen wird, dass der mit Putin paktieren kann, dass der die halbe Welt irgendwie ins Unglück stürzt, indem er USAID abschafft, dass der innerhalb der USA dafür sorgt, dass die Kryptopreise fallen, dass gerade die ETFs nicht funktionieren. Also all die Dinge, die er versprochen hat, funktionieren die gerade, also aktuell, Stand heute, 25. Februar, nicht so richtig. Warum? Warum geht das? Warum wird dem das nicht übel genommen?
Nee, also übel genommen wird es ihm, glaube ich, schon. Wenn du die Umfragewerte anschaust, es sind 56% gestartet. Mittlerweile sind einige Umfragen unter 50. Jetzt kann man auch sagen, wo geht denn die Tendenz hin? Bis zum 1. Februar war der S&P 500, wenn man sich das Basket anschaut mit allen exportträchtigen Unternehmen, waren die noch eben deutlich oben, seit dem 1. Februar ordentlicher Einbruch.
Kurze Unterbrechung, ich liebe es im Übrigen, dass ich wirklich dir jede Frage zuwerfen kann und du einfach eine tolle, fundierte Antwort hast. Ich finde es ganz toll, dass du jetzt hier direkt aus dem Kopf S&P 500 Zahlen zitieren kannst. 1A, bitte weitermachen.
Im Export-Basket, ja.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Naja, danke dir. Also ich konsumiere Nachrichten, ich bin kein Intellektueller, aber ich verstehe irgendwie die Nuggets aufzunehmen. Was ich sagen will ist, was treibt Donald Trump? Ich glaube, es sind halt wirklich primär Umfragewerte und primär natürlich auch der Aktienmarkt. Wie steht der Dow Jones? Und wenn der irgendwann zu tief ins Negative kippt, dann wird er wahrscheinlich auch wieder zurückrudern. Ich glaube, das Erste, wo wir gesehen haben, das war wie so bei Jurassic Park, als der Tyrannosaurus Rex eben auch den elektrischen Zaun getestet hat. Ne? Als er eben mit den Handelskriegen um sich geworfen hat und gesagt hat, Kanada, Mexiko, China, Europa, dort hauen wir erstmal ordentlich Zölle drauf. Dann hat er gesehen, was machen die Märkte? Und dann ist er zumindest, was Kanada und Mexiko betrifft, ordentlich und schnell wieder zurückgerudert und hat gesagt, gut, wir nehmen im Endeffekt den neuen Border Czar, der sich darum kümmert, dass keine weiteren Drogen ins Land kommen. Das reicht uns eigentlich aus. Und den Justin Trudeau ja schon während der Transition mit ihm so verhandelt hat. Aber das sind wahrscheinlich die zwei Merkmale, auf die er am stärksten achtet und sagt, auf dem Weg dorthin, ne? Mit den Kurven, die hoch und runter gehen, habe ich aber zumindest noch ein bisschen Spielraum, um immer wieder zu drohen. Und da gehen wir wieder zurück zum Anfang unserer Konversation, wo ich gesagt habe, Donald Trump verhandelt natürlich lieber bilateral mit Deutschland, mit Frankreich, als dass man eben mit dem kompletten europäischen Block verhandelt, weil er natürlich auch da weiß, das bewegt die Märkte deutlich härter, als wie gesagt, wenn es jetzt nur eine Androhung eines Zolls gegen ein europäisches Land wie, keine Ahnung, Italien oder sowas geben würde.
Wie würdest du die Rolle Deutschlands und auch die Aufgabe von Friedrich Merz außenpolitisch und in der Verhandlung mit den USA in den nächsten Jahren bewerten? Was ist seine Aufgabe?
Also auch hier nehme ich jemanden, der mehr Ahnung hat als ich, und zwar in dem Fall Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantikbrücke. Sigmar Gabriel hat im Interview gesagt, und das fand ich einen extrem wichtigen Punkt, der deutsche Bundeskanzler sollte sich eigentlich die nächsten 4 Jahre kein bisschen mit deutscher Innenpolitik befassen. Und deshalb wäre es auch, wie gesagt, so gut gewesen, wenn es vielleicht dann auch einfach ein sehr, sehr robustes Ergebnis für Friedrich Merz gegeben hätte und eben nicht diese nur 4% mehr als Armin Laschet. Auch das muss man vielleicht an dieser Stelle einmal sagen. Friedrich Merz ist einer der Top-Wahlverlierer. Wenn du dir anschaust, wie schwach die Ampel bewertet war von den Bürgerinnen und Bürgern und wie schwach dann im Vergleich auch nur das Ergebnis von Friedrich Merz war, war das jetzt nicht wirklich der Change-Kandidat, den vielleicht die Union auch so verkauft hat. Aber sei es drum, was muss Friedrich Merz machen? Ich wünsche mir eigentlich, dass er sich nicht mit irgendwelchen Mietpreisbremsen oder sonstigen im Endeffekt aufhält. Das soll hoffentlich dann eben auch eine hoffentlich stabile Koalition dann auch abbügeln. Ob die jetzt das Bürgergeld nennen oder wo die Sanktionen herkommen oder was auch immer dann im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU steht. Aber eigentlich wünsche ich mir von Friedrich Merz, dass der in seinem Jet, hoffentlich nicht in seinem eigenen Propellerflugzeug, sondern in einem echten Jet, dann eben auch zwischen Paris und Warschau hin und her fliegt, das Weimarer Dreieck wiederbelebt und eben überlegt, wie kriegen wir es jetzt möglichst schnell hin, aufzurüsten, eine eigene Sicherheitsgarantie und auch Architektur zu entwerfen und dann eben auch als Europa gemeinsam mit den USA an einen Verhandlungstisch gehen zu können, weil wir somit natürlich deutlich stärker sind. Und als Deutschland, die natürlich immer noch nach wie vor die wirklich wichtigste und größte Wirtschaft Europas sind, ist das, glaube ich, schon auch unsere Aufgabe. Eine Aufgabe, die in den letzten Jahren zumindest so nicht ausgelebt wurde, wie es hätte sein können.
Glaubst du, Friedrich Merz ist dazu in der Lage? Kriegt er das hin?
Ich glaube, er muss es und ich wünsche es mir auch. Ne? Bin ich jetzt der glühendste Friedrich Merz-Fan von allen? Nein. Aber hoffe ich, dass der nächste Bundeskanzler erfolgreich ist? Absolut. So, wir hören immer wieder dieses Ganze, diese Wahl ist eine Richtungswahl, alles steht auf dem Spiel. Ich glaube, dieses Mal steht schon vieles auf dem Spiel, genauso wie letztes Mal natürlich auch, was wir erst nach der Wahl gemerkt haben, als dann eben auch vor 3 Jahren die Invasion Russlands in der Ukraine dann eben auch vollzogen wurde. Aber es geht wirklich um viel und deshalb hoffe ich natürlich, dass Friedrich Merz eine gute Kanzlerschaft hat und dass ihm genau das eben auch gelingt, vor allem eben auch außenpolitisch dort die Koalition zu schmieden, die uns dann eben auch helfen, als Europa deutlich souveräner zu werden.
Wie reagierst denn du? Also ich stelle mir gerade so ein Abendessen bei dir vor, Freunde kommen zu Besuch und einer deiner Freunde oder Freundinnen fragt dich so, ach, vielleicht sollten wir einfach mal wie in den USA das ausprobieren. Vielleicht sollten wir einfach mal die AfD an die Macht lassen, so wie Trump jetzt an der Macht ist, damit er mal so ein bisschen aufräumt und nicht alles ist gut, aber vielleicht bleibt ja was Gutes hängen. Wie reagierst du auf so eine Frage, die, glaube ich, nicht nur an deinem Armutstisch gestellt wird, sondern relativ häufig gedacht wird und auch gefragt wird?
Ja, die wird ja auch diskutiert und die erst Weihnachten, weil das eben auch die unterschiedlichen Positionen in der Familie sind. Ich glaube, wir haben alle irgendwo ein Familienmitglied, das dann doch irgendwie auch immer wieder die andere Perspektive mit reinbringt. Ich versuche das so positiv zu formulieren, wie es irgendwie formulierbar ist. Ich meine, das Experiment, lass es mal ausprobieren. Das hat natürlich auch irgendwie immer was Verlockendes. Und je höher die Frustration ist mit dem Status quo, desto experimentierfreudiger bist du natürlich auch. Komm, jetzt einmal durchziehen und dann machen wir auch den reinen Tisch. Und dann kommt natürlich auch irgendwo dieses Ganze mit, wir machen irgendwie den Reset-Button. Wir kriegen wieder Common Sense hier mit rein. Das muss wieder Ordnung herrschen. Und dann nehmen wir einmal die AfD und die machen einmal so, räumen einmal den Keller aus und dann ist dort wieder Klarheit, ein frisches Regal aufgestellt und dann können wir wieder frisch in den Frühling starten. Ne? So, das ist natürlich ein immens auch attraktives Versprechen, das zu sagen. Ne? Einmal diese Selbstreinigung, wie so einmal eine Woche lang zu fasten und dann kann man wieder Völlerei betreiben. Das Risiko ist aber halt immens hoch, weil wir sehen ja eben auch, wie bei Donald Trump jetzt die Fundamente eben auch angegangen werden. Der Supreme Court neu besetzt wird, Richterstellen in allen Bundesstaaten eben auch neu besetzt werden. Wirklich auch Leute wie Cash Patel plötzlich im FBI mit drin sind, die gesagt haben, das Erste, was ich machen werde, ist ein Museum aus dem FBI-Gebäude zu machen, die IRS abzuschaffen und so weiter und so weiter. Da werden so fundamentale Weichen gestellt, die natürlich danach so eine hohe Kosten mit sich bringen, das wieder zurückzudrehen, zu etablieren. Und das sehen wir in beide Richtungen, ne? Obama hat damals 2010 die Gesundheitsreform durchgesetzt. 26 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben plötzlich eine Gesundheitsreform bekommen. Trump hat es Dutzende Male probiert, wieder zurückzudrehen. Es ist ihm nicht gelungen. Und ich glaube, das zeigt halt im Positiven wie auch im Negativen. Es ist wahnsinnig schwer, die Geschwindigkeit des Fortschritts wieder zu verlangsamen und auch wieder umzukehren. Und das sollte uns, glaube ich, im Positiven wie auch im Negativen eine echte Lektion sein, dass so ein Experiment halt eben auch nach hinten losgehen kann. Das bedeutet aber nicht, dass wir statisch an allem festhalten müssen. Und es bedeutet auch nicht, dass wir bei jedem Abendessen immer gleich sagen müssen, das kommt von der AfD, ich will da nicht mehr drüber reden oder du darfst nicht mehr zum Abendessen kommen beim nächsten Mal. Es gibt schon auch, und wir haben auch wirklich vieles verbockt in der Vergangenheit, auch die Demokraten in den USA und ich glaube wir auch in Deutschland, es gibt schon auch wieder die Nötigkeit, absolut die Notwendigkeit, ab und zu auch wieder mal eine Disruption mit reinzubringen und zu sagen, müssen wir das wirklich so beibehalten, nur weil wir es immer so gemacht haben. Insofern keine Experimente, ein CDU-Slogan im Übrigen, damals so, der muss nicht immer weiterhin auch aktuell bleiben.
Weißt du, was das Erschreckende eigentlich ist an dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass demokratische Kräfte, wir als Demokraten, oft wirklich Toleranz üben. Egal, ob du Woke-Positionen unterstützt oder nicht, du bleibst ja trotzdem ein toleranter Mensch. Die Gegenseite, ich nenne es jetzt einfach mal Gegenseite, fälschlicherweise, aber die andere Seite ist so völlig uninteressiert an einem Konsens. Es geht immer nur um, wir ziehen jetzt diesen Stiefel durch, wir machen das jetzt so und das ist eigentlich das Erschöpfende. Mit dem Blick auf die USA und auch mit dem Blick in die eigene Zukunft in Deutschland, auf diese Debatten im Bundestag, ich kann jetzt schon nicht mehr diese 143 Sitze ertragen, die einfach sagen, nö.
Wir schalten zwei Gänge hoch und wir werden sie treiben. Ja, das ist die Aussage, war ja auch die Aussage am Wahlabend. Das wird kommen. Und nochmal, aus einer kommunikativen Strategie ist es komplett nachvollziehbar. Der älteste Satz in der politischen Kommunikation lautet, löse niemals ein Problem, das keiner hat. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Das bietet den politischen Spielraum, um dann eben auch in die Handlung zu kommen, medial vorzukommen. Dementsprechend wird natürlich Opposition, sowohl auf der linken wie auch auf der rechten Seite, natürlich diese Koalition, die ja auch wieder gefangen ist in der Mitte aus diesem Bündnis zwischen CDU und SPD, wo es ja auch wieder keine klare Positionierung geben wird, weil eben so viele Kompromisse geschlossen werden müssen, was vielleicht gut ist fürs Land, aber was natürlich eben auch da wieder Ränder stärken wird, so wie wir es eben auch unter Merkel gesehen haben, die deutlich weiter in die Mitte gekommen ist, quasi eine Sozialdemokratin am Schluss war, inhaltlich gesehen. Und ich glaube, das wird natürlich ausgenutzt und dort werden Probleme inszeniert, wo auch immer sie können, weil das die Art und Weise ist, wie die Opposition natürlich auch ihre Themen groß kriegt.
Wenn du bist ja Campaign-Berater, also du bist politischer Berater, du weißt, wie du den Leuten in Parteien den Weg weisen kannst, so erreicht ihr die Leute. Mach das mal mit der SPD.
Ob das dann gehört wird, ist eine komplett andere Frage. Und ich habe vorhin von Steve Bannon gesagt, der gesagt hat, Donald Trump ist im Endeffekt die Trägerrakete, die wird jetzt mit der Payload aufmunitioniert und dann eben in die richtige Richtung geschossen. So funktioniert es ja meistens nicht. Du gibst einen Rat, du schreibst ein Papier, du sagst, ich würde das und das sagen und dann hörst du dir die Talkshow an und der Kandidat sitzt dort und du sagst so, ich weiß genau, welche Antwort jetzt kommt, die haben wir 100-mal geprobt. 100-mal nicht, aber 25-mal. Und dann plötzlich denkst du so, was ist passiert? Hat er so bei Man in Black so in das Blitzdings reingeschaut und kann sich ja nichts mehr erinnern. Ne? So, also das ist schon durchaus auch vorgekommen. Aber Entschuldigung, was war deine Frage?
Die Frage ist, so wenn du dir jetzt die SPD anguckst, wirklich, das ist ja das desolateste Ergebnis überhaupt, 16%. Also das ist ja wirklich für die große demokratische Volkspartei, für die Partei der Arbeitenden in Deutschland. Was ist so dein, wenn du jetzt so dieses, du kriegst jetzt einen Anruf, Lars Klingbeil meldet sich bei dir und er sagt, rette uns. Was ist so dein erster Vorschlag? Das erste, was du denen anbieten würdest?
Ich glaube, sucht euch ein Thema raus, bei dem ihr wirklich Verantwortung übernehmen könnt und am Schluss auch eben zeigen könnt, dass ihr damit gepunktet habt. Ich meine, wenn ich jetzt nur auf die letzte Koalition blicke, wie gesagt, von Scholz geführt, Dreierbündnis, aber wer geht als Gewinner da raus? Boris Pistorius. Geht natürlich auch als Gewinner da raus, weil er sich eben auch nie hat messen lassen müssen von den Wählerinnen und Wählern. Das war im Endeffekt eine Projektionsfläche für all das, was Scholz hätte sein sollen und nicht war. Insofern, ich glaube auch, dass Boris Pistorius wahrscheinlich entzaubert worden wäre, wenn er aufs Kanzlerschild hochgehievt worden wäre von der SPD. Aber sei es drum, ich glaube, der hat genau das verkörpert, eine Klarheit in der Verteidigungspolitik. Und ich glaube, da würde ich versuchen, mir ein, zwei Themen rauszusuchen, die mit den Zahlen, die SPD jetzt hat, sie auch glaubwürdig vertreten kann und damit und anhand dieser Themen dann eben auch den Kurs mitbestimmen kann. Das heißt, nicht überall mitmachen, wo die CDU natürlich auch immer oben drauf sitzen wird und im Zweifelsfall der Kanzler Friedrich Merz dann eben auch seinen Arm um den Minister, um die Ministerin rumlegen wird und sagen wird, good job, das hat die CDU als einmal umgesetzt oder in dem Fall auch die CSU, wenn es dann CSU-Minister ist, sondern eben zu überlegen, wo können wir wirklich eben ganz klar unsere Handschrift in zwei, drei Ministerien mit reinbringen, wo man vielleicht auch eben skizzieren kann, das ist ein neuer Pfad für sozialdemokratische Politik. Vielleicht ist es eine härtere Verteidigungspolitik, wenn das eben ein Fokus sein wird. Mal schauen, was Lars Klingbeil machen wird, ob er in der Fraktion bleiben wird und exklusiv in der Fraktion bleiben wird, ob er vielleicht auch noch Minister wird. Das sind alles, glaube ich, Fragen, die man so im Moment noch nicht beantworten kann. Aber das sollten strategische Überlegungen sein, die die SPD jetzt auch mitträgt.
Warum ist denn eigentlich, also ich bin großer Fan der Serie Roseanne. Und diese Serie hat in den 90ern so mir die USA erklärt. So, das ist ein Land an aufrichtigen demokratischen Arbeitern. Die sind die Basis der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist das Land, so habe ich es kennengelernt. Die SPD war eine Partei, die eigentlich ihre Identität aus der Kraft der Arbeitenden schafft. Warum interessiert sich eigentlich niemand mehr für die Arbeiter und für die Arbeiterinnen? Das ist irgendwie, ich finde es so irre, dass die so ausgelassen werden.
Wenn du dir die Nachwahlbefragungen anschaust und die Datenanalyse, ich glaube, ich habe was bei der FAZ gesehen, die es ziemlich gut ausgewertet haben, da kam, dass die neue Arbeiterpartei die AfD ist. Also Arbeitnehmer und vor allem diejenigen, die so, wie du es auch bei Roseanne beschreibst, hart arbeiten gehen, auch physische Arbeit machen, nicht nur wie wir in eine Kamera schauen und ein Mikrofon vor uns haben, ne? Dass die halt eben bei der AfD gelandet sind. Ich glaube, das muss man sich wieder zurück erkämpfen. Und wir haben vorhin über die Linkspartei gesprochen, die da eine klare Positionierung hat und dort eben halt auch wirklich Gas gibt. Das ist die Aufgabe. Das ist aber, wie gesagt, auch leichter, wenn man in der Opposition ist, als wenn man eben auch in der Regierung ist und ständig Kompromisse machen muss und ständig halt eben auch jemand sagt, aber das ist jetzt halt auch dran und das ist die staatspolitische Verantwortung, die wir tragen müssen. Das heißt, die SPD ist schon auch in der Zwickmühle, weil sie auf der einen Seite eben sagen muss, staatspolitische Verantwortung, ohne uns wird es halt im Endeffekt keine Koalition geben. Punkt eins. Punkt zwei, die müssen natürlich trotzdem auch noch durch die eigene Mitgliedschaft durch und dort wahrscheinlich auch nochmal eine Abstimmung überleben und sagen, das ist ein Koalitionsvertrag, mit dem wir auch gut leben können. Und deshalb hat ja auch Lars Klingbeil schon gesagt in der Pressekonferenz am Montag, warten wir es doch erstmal ab. Also wir sondieren auch, aber da gab es jetzt noch kein Commitment. Nicht so, wie von Friedrich Merz gesagt hat, wir werden jetzt die SPD anrufen, dann werden wir auch gemeinsam verhandeln. Also ich glaube schon, dass der da durchaus noch Verhandlungsmasse in sich hat und sagt, wollen wir noch mal das Beste raushandeln für uns.
Interessant finde ich eine Situation weltweit, nicht nur in Deutschland, dass wir wieder politisiert werden. Es gab in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, diesen Vorwurf an die Jugend, niemand interessiert sich mehr für Politik. Wir haben, glaube ich, die höchste Wahlbeteiligung seit Also nach Zweiten Weltkrieg. Das zeigt
84%, ja.
Das ist irre. Also das ist wirklich, also 84% ist wirklich besonders. Und das zeigt aber eigentlich, dass wir Menschen in Zeiten von politischen Krisen politisch werden. Und dieses Momentum sollten wir doch nutzen.
Sollten wir absolut nutzen. Du musst dir, und weil du schon mehrfach über die AfD gesprochen hast, will ich es auch an der Stelle noch anführen. Wer hat am meisten von der hohen Wahlbeteiligung profitiert? Es war die AfD.
Ich glaube, knapp 2 Millionen Nichtwähler oder so waren es, ne? 1,1 Komma irgendwas.
Ja, und du siehst auch die Wählerwanderung, ne? Wie dann eben auch aus dem Nichtwählerspektrum eben die AfD mit Abstand am meisten zugewonnen hat. Das sind diese ganzen Grafiken, wo dann so eine Welle rüberschwappt aus dem Nichtwähler-Grau, meistens dann auch verankert, eben blau rüber zur AfD. Das gehört halt eben auch zur Demokratie dazu. Aber wie du sagst, ich glaube, wir Deutschen sind eine Krisennation. Wenn die Krise kommt, dann sind wir ganz schnell und ganz weit vorne. Wenn Covid am Anfang kommt, dann ist jeder wirklich in vorderster Front beim Edeka und kauft das Klopapier. Und dann können wir eben auch wirklich schnell in die Krise umschalten. Und ich glaube, an so einer Stelle sind wir natürlich jetzt auch wieder. Und jetzt muss halt eben auch gehandelt werden. Wir hatten ein paar Momente in der Vergangenheit so. Ne? Der krankende Mann Europas, wo dann eben auch Gerhard Schröder kam und harte Reformen durchgesetzt hat. Das heißt, wir können schon Krise. Ich würde mir aber wünschen, dass wenn man jetzt sagt, die Welt dreht sich immer schneller, die Krisen werden immer multipler, bla 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 bla. Na, so, das hören wir jetzt ja auch schon seit Jahren. Irgendwann müssen wir auch mal aus diesem Krisenmodus wieder rauskommen. Das ist ja nicht gesund, ne? Wenn ständig irgendwie unser pH-Wert irgendwie in der Säure drin steckt. So, irgendwann müssen wir da wieder rauskommen und halt auch sagen, können wir bitte aufhören, immer nur das Kurzfristige zu adressieren? Können wir irgendwann auch wieder anfangen, die Weichen so zu stellen, dass wir uns so aufstellen, dass wir eben auch mal ein paar Jahre lang nicht auf Sicht fahren, sondern überlegen, was ist die übernächste Krise und können wir die auch eben adressieren? Und ich glaube natürlich, dass die Schuldenbremse da fundamental dagegen läuft, dass wir jetzt eben auch Geld in die Hand nehmen müssen, um dann eben auch das nächste, übernächste und überübernächste Problem anzugehen und vielleicht sogar auch noch einen Deal damit machen, weil wir es jetzt günstiger hinbekommen, ein paar Brücken zu sanieren, bevor sie eingestürzt sind. Und ich glaube, es ist günstiger, eine Brücke frühzeitig zu kitten, als sie dann einmal komplett neu aufbauen zu müssen.
Ich möchte an dieser Stelle diese letzte Antwort stehen lassen als Statement. Wir gehen so aus der Folge raus, weil der Optimismus mir einfach auch gefällt, weil ich das auch einfach gut finde, wirklich an der Stelle mal optimistisch zu sein. Man kann mir das vorwerfen, dass dieser Optimismus noch nicht angebracht ist, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn die Zufriedenheit steigt, dann ist auch kein Raum für radikale Kräfte. Ist einfach so. Die Leute wollen dann im Schrebergärtchen sitzen, Bowle trinken mit Erdbeeren drin und den Sommer genießen.
Ich glaube, die Grundthese, niemand interessiert sich eigentlich für Politik. Die Leute wollen Bowle trinken im Schrebergarten, auf dem Balkon sitzen und ein Prosecco trinken, was auch immer du tust. Ne? Wir wollen uns nicht unbedingt damit auseinandersetzen. Das heißt, wenn die Politik gut funktioniert und arbeitet, go do your thing, we do ours. Ja.
Danke, dass du Gast und Gesprächspartner warst.
Thilo, danke dir für die erneute Einladung.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Redaktionsleitung: Anna-Pia Nedelmann. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.